Man muss auch erwähnen, das Wort Dualismus in der englischen Sprache wurde sogar für die Bezeichnung vom Zoroastrismus überhaupt geprägt. Das Wort gab es vorher nicht.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben ja letzte Woche über die frühe Geschichte des Irans gesprochen und jetzt sprechen wir über ihren bekanntesten Denker, Zarathustra, und den Namen habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, höchstwahrscheinlich, weil Friedrich Nietzsche ein Buch geschrieben hat, in dessen Titel er auftaucht, also sprach Zarathustra, auch wenn es da ja nicht so richtig um den historischen Zarathustra geht, sondern Nietzsche benutzt diese Figur ja, um seine eigene Philosophie zu untermauern, aber wir wollen erstmal wissen, wer war das denn eigentlich wirklich, und diese Frage ist nicht sonderlich leicht zu beantworten, aber ich freue mich jetzt sehr darüber, mit Kianush Resania zu sprechen. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie sind Professor für westasiatische Religionsgeschichte an der Ruhr-Universität Bochum, haben sich sehr viel mit dem Zoroastrismus beschäftigt. Was das genau ist, müssen wir auch gleich klären. Bevor wir dazu kommen, ist die erste Frage hier immer eine persönliche. Wie kam das denn eigentlich bei Ihnen, dieses generelle Interesse für antike Religionen?
Ja, bei mir ist dann eigentlich der Weg zum Zoroastrismus ein bisschen hin und her sich bewegt und nicht direkt. Ich habe zuerst mein Studium begonnen mit Computerwissenschaften und im Laufe meiner MA-Arbeit, das war auch mehr oder weniger in Natural Language Processing, was besonders jetzt sehr geläufig ist.
Mit den KIs?
Genau, und dann war wirklich jetzt die ersten Schritte zur KI. Dann war meine Aufgabe, die morphologische Analyse des Neupersischen zu simulieren mit einem Computerprogramm. Die Wörter, die zum Beispiel im Wörterbuch nicht so belegt sind, nicht dekliniert sind, nicht konjugiert sind, zu erkennen und dann auch dementsprechend annotieren. Im Laufe dieses Projektes bin ich dann mit Sprachentwicklung mich befasst und hat mich fasziniert, dass die Sprache sich ändert, was man zum Beispiel jetzt, die Wörter, die man so spricht, haben sich im Laufe der Geschichte sich geändert und deswegen sehen wir einige Unregelmäßigkeiten synchron betrachtet, aber wenn man diachron betrachtet, sind alle Regelhaftigkeiten, die man auch sieht, und das hat mich fasziniert und deswegen bin ich über die Sprache eigentlich dann zum Zoroastrismus gekommen, indem ich mich beim ein zweites MA-Studium angeschlossen habe in Teheran. Habe ich altiranische Sprachen und Kultur studiert und dann in diesem Studium habe ich mich natürlich auch viel mit Zoroastrismus befasst, weil die ältesten Texte der iranischen Sprachen religiöse Texte und zoroastrische Texte sind. Und dann über die Inhalte habe ich mich dann viel mehr dann im Laufe meiner Arbeit und Forschung für Zoroastrismus interessiert.
Was waren dann, als Sie dann geswitcht haben, sich stärker mit dem Zoroastrismus beschäftigt haben, was waren da so Ihre ersten Forschungsfragen? Was hat Sie da am Anfang am meisten interessiert?
Wenn man wirklich von Forschung spricht, muss ich dann von meinem Promotionsprojekt sprechen. Und da war die Frage der Zeit, weil Zeitdimension und Zeitkonzeption im Zoroastrismus eine gewisse Bedeutung hat und wurde viel im Laufe der Zoroastrismusforschung thematisiert, aber nicht mit einem Interesse an Zeitkonzeption selbst, sondern wie zum Beispiel eine Gruppe, die mehr in diese Richtung gedacht hat, als eine Häresie dargestellt wurde im Verhältnis zu einer zoroastrischen Orthodoxie. Und ich habe mich eher für die Fragestellung wirklich, was ist die zoroastrische Zeitvorstellung? Welche Zeitkonzeptionen gibt es? Wie sie sich im Laufe der Zeit ändern? Dafür mich interessiert, allerdings auch im Laufe des Projektes. Und dann, das war eigentlich meine erste Forschungsfrage, in dem Sinne Zeitvorstellung, die zoroastrische Zeitvorstellung.
Jetzt haben Sie schon öfter Zoroastrismus genannt. Auf Englisch ist ja dieses Zoroaster auch für Zarathustra auch geläufiger. Was ist denn Zoroastrismus überhaupt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wenn wir dann uns an dieser Frage annähern möchten, sollten wir erstmal wahrscheinlich fragen, woher kommt das Wort überhaupt, das Wort Zoroastrismus? Wie Sie schon erläutert haben, das kommt schon in vielen europäischen Fragen in dieser Form oder in einer ähnlichen Form vor und hergeleitet aus Griechisch Zoroaster. Okay, Zoroaster war eine bekannte Figur auch in der griechischen Literatur aus Iran. Mhm. Und aus diesem Grund wurde dann die Religion, die dieser Figur Zarathustra zugeschrieben wurde, als Zoroastrismus mit Suffixismus dann gekennzeichnet. Allerdings, Zoroastrier selbst in Iran oder Indien nutzen andere Bezeichnungen für ihre Religion. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen sozusagen Objektesprache, wie die Zoroastrier selbst ihre Religion nennen, und wie wir dann in der Wissenschaft, in der Metasprache diese Religion bezeichnen. Zoroastrier selbst zum Beispiel in Iran nennen sich diese Religion mehr oder weniger ähnlich zu dem Begriff, was wir nutzen, Zoroastrismus, Zardoshti oder Dinebehi, heißt die gute Religion. Allerdings, das ist auch ein Begriff, die Vorgeschichte hat, auch in den zoroastrischen Texten. Und wir haben eine Gruppe von Zoroastrier in Indien, die sich eher Parsi nennen, weil ihr Ursprung aus Iran, aus der Persis ist. Dann nennen sie sich Parsi und dann deswegen auch nach ihnen wird auch die Religion Parsi-Religion bezeichnet. Daher muss man dann erstmal sozusagen mit diesem Begriff beginnen. Aber was die Inhalte vom Zoroastrismus sind, natürlich muss man geschichtlich differenziert gucken, in welcher Zeitspanne man sich bewegt. Natürlich, die Religion hebt etwas eine Dimension mehr hervor als die andere Religion, als eine andere Zeitspanne. Und da allerdings kann man mehr oder weniger sagen, dass wahrscheinlich das wichtigste Element im Zoroastrismus ist die Verehrung von Ahura Mazda. Und Ahura Mazda als eine Gottheit, nicht die einzige Gottheit des Zoroastrismus, als eine Gottheit, die allerdings überall und in aller Zeiten im Zoroastrismus den anderen Gottheiten übergeordnet war. Das heißt, man hat schon eine Form von monistischer Religion, die allerdings nicht als monotheistisch bezeichnet werden kann, weil Ahura Mazda nicht die einzige Gottheit ist, aber schon eine monistische Tendenz in Verehrung hat. In dem Sinne wurde dann in der Forschung ein Begriff dafür, für solche Religionen geprägt namens Monolatrie. Das heißt, nah schon an Monotheismus, aber nicht wie die monotheistischen Religionen, dass nur eine einzige Gottheit haben. Daher kann man schon dieses Element als allerdings als nicht die einzige wichtige, aber als die bedeutendste Merkmal von Zoroastrismus bezeichnen.
Ahura Mazda, ja genau, wichtiges Thema, kommen wir vielleicht gleich zu, vielleicht müssen wir einmal kurz den Elefanten im Raum erstmal ansprechen. Also was wir jetzt gelernt haben, ist ja, Zoroastrismus hat unterschiedliche Ausformungen, unterschiedliche Namen, haben Sie auch gesagt, ist aber eine Religion, die es bis heute noch gibt, mit einigen hunderttausend Anhängern und die gleichzeitig zurückgeht oder die Linie wird zurückgeführt auf eine Person, Zarathustra oder Zoroaster. Und das ist ja sehr besonders eigentlich, ne? Also viele Weltreligionen, die es heute gibt, gehen nicht so weit in der Zeit zurück. Also der Hinduismus zum Beispiel auch, ne? Die Veden und so geht ja auch unglaublich weit zurück, aber vieles anderes formt sich ja erst viel später. Und weil das so alt ist, ist es natürlich schwer, beim Zoroastrismus zu sagen, wie genau hat das denn angefangen? Was weiß man denn zu Zarathustra, zu dieser Figur? Hat es die wirklich gegeben? Weiß man das?
Sie haben das richtige Wort genutzt, Figur. Und eigentlich, was wir alles haben für die historische Religionsforschung, ist natürlich Texte. Wir haben Texte.
Ja.
Und die ältesten Texte, der zoroastrischen Religion stammen aus der Zeit ungefähr 12. Jahrhundert bis zu 10. Jahrhundert vor Christus. Natürlich unterschiedliche Philologen, Philologinnen datieren diese Texte ein bisschen unterschiedlich. Einige sagen eher Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus, einige eher zur späteren Zeit, wie ich genannt habe. Allerdings müssen wir auch wissen, dass die Handschriften, die wir haben, sind aus viel, viel späterer Zeit. Ja, da aber durch linguistische Analyse und Vergleich mit der Sprache der Veden, besonders Rigveden, die Sie schon erwähnt haben, und auch mit altpersischen Inschriften, die natürlich viel genauer zu datieren sind, kann man mit einer relativen Datierung gut auskommen. Und deswegen kann man schon wissen, okay, wir haben Texte ungefähr aus dem Ende des 2. Jahrtausends vor Christus, in denen von einer Figur vom Zarathustra gesprochen wird. Das heißt, was wir eigentlich als Forscher haben, sind diese Texte, die auch Gathas genannt werden, und erstmal nicht die Figur Zarathustra. Ja, hier sollten wir wieder unterscheiden zwischen Metallsprache und Objektsprache. Natürlich für die Religionsgeschichte und für Religionsanhänger selbst ist eine Figur am Anfang der Religion. Für uns ist natürlich Texte. Aber in diesen Texten wird von Zarathustra gesprochen. Und was ist diese Zarathustra? Lange wurde, wie viele anderen Religionen, von einer historischen Person gesprochen. Dass Zarathustra sei eine historische Person. In den letzten Jahrzehnten wurde diese Perspektive sehr kritisiert und eher dargestellt, dass was wir in diesen Texten lesen, ist eigentlich eine Figur, eine mythisch-priestlerische Figur, die schon in Kommunikation mit Ahura Mazda eintritt und diese Aufgabe als Figur tut, indem dann die anderen Priestern, die zoroastrischen Priestern, diese Kommunikation mit Ahura Mazda wiederholen. Und so kommen wir wahrscheinlich zum zweitwichtigsten Merkmal von Zoroastrismus. Das ist eine rituelle Kommunikation mit Ahura Mazda, die Priester im Ritual vollziehen. Ein Priester kommt, und das ist der prototypische Priester des Zoroastrismus ist Zarathustra. Und in diesen Texten wird mehr oder weniger, kann man beschrieben, sehr enigmatisch. Natürlich, diese Texte sind wirklich schwer zu verstehen. Ich muss sagen, dass wir diese Texte noch nicht verstanden haben. Und ich bezweifle, dass wir überhaupt das Mittel haben, diese ganz alte, wenige Texte zu verstehen. Das ist auch das Problem, dass wir nicht viele Texte haben, um überhaupt den Kontext des Textes zu wissen. Okay. Und sie sind komplett zeitlos, verweisen überhaupt nicht auf irgendetwas Historisches, sodass man sie räumlich und zeitlich lokalisieren kann. Aber in diesen Texten wird beschrieben, dass diese Figur Zarathustra in Kommunikation mit Ahura Mazda eintritt durch das Ritual und von ihm Texte bekommt, um mit seiner Gemeinde zu kommunizieren. Und das ist mehr oder weniger eine Aufgabe, die wir doch metasprachlich in der Religionswissenschaft als Prophet bezeichnen können. Allerdings, hier kommen Priester und Prophet sehr nah aneinander, was man topologisch voneinander trennen möchte in der Religionswissenschaft. Aber man hat im Zoroastrismus eventuell diese zwei Aufgaben, zwei Funktionen in einer selben Person, und das ist die Figur Zarathustra. Das heißt, die Texte, die wir jetzt haben, von denen ich gesprochen habe, die Gathas, auch die anderen avestischen Texten, sie stammen, wie die Religion sie beschreibt, aus dieser Kommunikation mit Ahura Mazda. Sie sind gottgegebene Texte, und deswegen haben eine Sonderstelle in im Zoroastrismus auch, dass deswegen wurden sie auch weiter tradiert, so dass wir überhaupt Texte aus dem Ende des 2. Jahrtausends vor Christus haben, später geschrieben und auch tradiert wurden. Das heißt, es gibt Mechanismen, dass diese Texte tradiert wurden.
Und vielleicht erst nochmal dazu, was steht denn über Zarathustra in diesen, in den Gathas, also zu ihm selbst? Was ist das für eine Person? Oder ist er nur durch die Kommunikation mit Ahura Mazda da definiert?
Ich würde sagen, ja, vor allem durch diese Kommunikation. Und eigentlich, er distanziert sich von anderen Gruppen von Priestern, die falschen Götter verehren. Und das ist sozusagen die Markierung von Zoroastrismus von eventuell indo-iranischen Religion oder indischen Religion, wie man dann diese Trennung ansetzt. Das heißt, wir haben mit einer Gruppe von Indo-Iranern zu tun, die lange Zeit als ein Stamm, eine Gruppe zusammen waren. Irgendwann haben sie sich voneinander getrennt. Und jetzt haben wir in diesen garsischen Texten eigentlich die sozusagen die Dokumentation dieser Trennung, ja, dass Zarathustra oder diese Gruppe von Priestern eine andere Gottheit verehren und nicht falsche Götter, wie zum Beispiel in Indien Devas. Im Iran werden diese Devas später Dämonen. Am Anfang sind falsche Götter. Und so eigentlich haben wir mit Differenzierung von zwei Religionen, Zoroastrismus gegenüber, sagen wir mal, der rigvedischen Religion. Allerdings könnte auch eine frühere Version einer gemeinsamen Religion zwischen diesen Indern und Iranern gewesen sein.
Was wird denn kritisiert an diesen falschen Göttern? Also gibt es da Begründungen, warum die falsch sind und Ahura Mazda der Richtige?
Ich würde sagen, mehr oder weniger eine Ordnung, dass die Ordnung der Welt wird nicht von diesen falschen Göttern gefolgt. Sie agieren mehr oder weniger ordnungslos. Aber die Ahuras, die Götter, die gibt es auch an der indischen Seite mit dem Namen Asura. Die agieren allerdings nach Ordnung. Und deswegen wird kritisiert an diesen Gottheiten, als diese später Dämon gewordenen Gottheiten. Und deswegen ist ihre Verehrung nicht angemessen.
Was heißt das? Also was für eine Ordnung ist da gemeint?
Das ist auch wiederum ein Begriff im Zoroastrismus, das nicht so einfach zu klären ist.
Ist das Asha?
Genau, das ist Asha. Ja. Wir haben auch auf der indischen Seite wieder Rta. Und dieser Asha oder Rta ist wiederum eine Wesenheit von 7 oder 8 verschiedenen Wesenheiten in diesen garsischen Texten. Und das ist wiederum ein anderes Merkmal von Zoroastrismus. Zoroastrismus verfügt über eine Gruppe von Wesenheiten. Die Anzahl und die Mitglieder dieser Gruppe ist am Anfang nicht festgelegt. Später wird mehr oder weniger kanonisiert. Und Asha ist vom Anfang an eine Wesenheit dieser Gruppe, dieser Ordnung. Mehr oder weniger kann man von einer kosmischen Ordnung sprechen, die natürlich auch in alle Aspekte des Lebens betrachtet, sowohl Gesellschaft als auch Natur. Ja, und das ist diese Ordnung, die auch Gottheiten, das wird ausdrücklich in diesen garsischen Texten genannt, dass Ahura Mazda auch genau dieser Ordnung folgt. Das heißt, wir haben schon ein Wechselspiel zwischen Ahura Mazda und Asha. Asha ist einerseits eine Wesenheit, mehr oder weniger geschaffen oder gegeben von Ahura Mazda. Andererseits muss Ahura Mazda dieser seiner Ordnung schon auch folgen.
Ah, das ist ein, ja, wie heißt das nochmal? Ich glaube, einer unserer Hörer hat uns das mal geschrieben. Ah, das Eutyphron-Dilemma, hier sehe ich es gerade. Also eine Idee in der, glaube ich, Geschichte der Religion, die immer wiederkommt, ob, ich glaube, meistens geht es um Gerechtigkeit, also ob etwas richtig ist, weil die Gottheit das sagt, deswegen ist das dann richtig, oder ob die Gottheit selbst an Gerechtigkeit quasi gebunden ist und die nur ausführt. Also so, das ist wahrscheinlich nicht dasselbe, aber das ist auch schon im frühen Zoroastrismus drin, dass Ahura Mazda auch an dieses Asha gebunden ist irgendwie.
Das ist nicht genau diese Form, aber schon eine Form. Wahrscheinlich sollte man nur unterscheiden Ordnung und Wahrheit, ja. Irgendwann auch wird diese, allerdings gibt es auch diese Diskussion in der Forschung, ob das vom Anfang an Wahrheit ist oder Ordnung ist, wird auch unterschiedlich übersetzt. Aber wann wird diese Ordnung sich auch als Wahrheit realisieren? Was ist der Unterschied? Wiederum haben wir hier mit der geschichtlichen Entwicklung zu tun, ab wann gibt es, wird mehr oder weniger eine moralische Wahrheit, eine moralische Ordnung, das passiert mehr oder weniger im Laufe der Geschichte. Vom Anfang an können wir nicht immer mit Recht oder Richtigkeit mit diesem Begriff beginnen. Das ist wahrscheinlich eher an Ordnung.
Wie sind denn diese Gattas aufgebaut? Also das sind Gespräche zwischen Zarathustra und Ahura Mazda?
Genau, ja, das sind Hymnen, muss man auch sagen. Das sind genau in dem Sinne Hymnen, dass auch an Götter getragen werden im Ritual. Und das ist auch ein Perspektivenwechsel in der Forschung sozusagen. Vor 100 Jahren hießen eigentlich sie Prediger, dass Zarathustra sozusagen diese Gathas, diese Texte an Menschen adressiert hat. Aber diese Perspektive zu Recht hat sich geändert und wurde gezeigt, nein, in diesen Texten wird nicht mit Menschen, mit Angehörigen, mit der Gemeinde gesprochen, sondern mit Gottheiten. Und deswegen sind Hymnen in dem Sinne, dass an Göttern adressiert sind. Und wie gesagt, Inhalte sind wirklich schwierig zu erfassen. Aber wir sollten auch nicht nach Lehren in diesen Texten suchen. Kann man nicht sagen, dass in diesen Texten zoroastrische Lehren formuliert sind, wie eigentlich mehr oder weniger alle Religionen haben möchten, dass ihre Lehren in ältesten Texten schon kodiert und festgelegt sind. Das ist nicht natürlich der Fall. Natürlich können diese Lehren immer sich auf diese ältesten Texte beziehen und sich daraus schöpfen, aber bedeutet nicht, dass die Lehren dort lokalisiert sind. Ja, natürlich hat sich im Laufe der Geschichte viele zoroastrischen Priester, Intellektuellen, Theologen sich mit diesen Texten auseinandergesetzt und deswegen Lehren entwickelt, die aus diesen Texten hervorgehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir auch genau so sehen sollten, wie in der Geschichte passiert ist, und zu sagen, ja, diese Lehren sind hier formuliert. Für viele Lehre finden wir die Wurzel da, aber nicht ausformulierte Lehren.
Wieso sind das keine Lehren? Also was haben diese Hymnen sonst für ein Charakter?
Ja, genau, weil sie nicht an Menschen adressiert sind und deswegen möchten die nicht die Menschen belehren, sondern möchten mit Götter sprechen. Und dann Götter muss man auch nicht belehren. Ja, sie muss man verehren. Und deswegen sind Verehrungstexte, vor allem diese gassische Texte, wie die anderen avestischen Texten, natürlich in denen werden auch einige Ansichten und Weltanschauungen formuliert. Das ist nicht komplett inhaltslos in dem Sinne. Aber da sind keine theologischen Texte in dem Sinne, die theologische Inhalte haben. Sie sind, muss man vor allem betonen, in der Form sind Gedichte. Und in diesen Gedichtformen und auch das wirklich schöne Wort im Deutschen, Dichtung. Und die sind wirklich gedichtet, sehr dicht. Und nicht nur in Form von, dass sie eine literarische Form haben, aber auch wirklich im Sinne des deutschen Wortes auch sehr dicht und sehr, und deswegen auch für uns schwer zu verstehen.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Sie haben ja gesagt, da sind aber Ansichten und Weltanschauungen schon drin. Welche könnte man da nennen?
Ein anderes, was wir bis jetzt nicht genannt haben und Rassismus dafür sehr berühmt ist, ist Dualismus.
Ja.
Man muss auch erwähnen, das Wort Dualismus in der englischen Sprache wurde sogar die Bezeichnung vom Zoroastrismus überhaupt geprägt. Ja, das Wort gab es vorher nicht. Und als man Zoroastrismus bezeichnen wollte, als die erste dualistische Religion, die man in den geschichtlichen Texten gefunden hat, hat man das Wort Dualism geprägt. Und es gibt einerseits Ahura Mazda als die größte Gottheit, als gute Gottheit, komplett gute. Andererseits gibt es einen Gegensatz von Ahura Mazda und das ist Ahriman oder ein Gramainyu. Allerdings gibt es wiederum eine Unklarheit, eine Frage in der Forschung, wie man das gaussische Gottesbild verstehen muss. Ob das dort auch ein dualistisches Gottesbild ist, das heißt Ahura Mazda gegenüber Ahura Angra-Mainyu, oder dort haben wir mit einer Triade zu tun, sozusagen in einer höheren Ebene Ahura Mazda und zwei gegensätzliche Kräfte, einmal Angra-Mainyu, der schlechte Geist, Mainyu kann man als Geist bezeichnen, oder auch Kraft, und Spenta Mainyu, das heilvolle Geist. Und diese beide eigentlich sind gegeneinander. Spenta Mainyu, der heilvolle Geist, wird eindeutig als Sohn von Ahura Mazda natürlich metaphorisch dargestellt, das heißt, stammt von Ahura Mazda, ist sein Geist. Und in einer anderen Stelle werden diese beiden Geister, der heilvolle Geist und der böse Geist, als Zwillinge dargestellt. Das heißt, man könnte daraus schließen, okay, dann ist Angra Mainyu auch Sohn von Ahura Mazda und hat auch genauso die zoroastrische Tradition gemacht. In der späteren Zeit, in der Sasanidenzeit, wurde ein Mythos aufgebaut mit dieser Konstellation, einer triadischen Konstellation zwischen einer ursprünglichen Gottheit, aus dem die Gegensätze sich hervorgeben. Genau, deswegen weiß man nicht, wie die Konstellation genau in dem Gashaus ist. Unterschiedliche Forscher haben unterschiedliche Meinungen, aber auf jeden Fall wissen wir, dass wie die gasische Vorstellung ist, egal, in jüngeren avestischen Texten haben wir einen klaren Dualismus, einerseits Ahura Mazda, identifiziert jetzt mehr oder weniger mit seinem heilvollen Geist, die beide stehen einerseits, und andererseits ein Gramenio. Das heißt, hier haben wir einen klaren Dualismus Ahura Mazda, ein Gramenio. Ahura Mazda als Gott der Güte und ein Gramenio der böse Geist. Und hier wird keine triadische Konstellation dargestellt, sondern haben wir einen klaren Dualismus.
Und was bedeutet das jetzt für die Welt? Also wenn man danach geht, es gibt diese gegensätzlichen Geister, kämpfen die um eine Vorherrschaft oder wie sieht das aus?
Genau, das ist eigentlich genau wie die, der Mythos, den ich erwähnt habe, in der sassanidischen Zeit groß wird oder wichtig wird. Wir haben einen Mythos, in dem nicht diese triadische Konstellation, aber am Ursprung steht nicht Ahura Mazda, weil Ahura Mazda ist jetzt mehr oder weniger genau wie Spentamanio, der heilvolle Geist. Sie sind miteinander identifiziert, ja. Und wird, wenn eigentlich sollte man genau wie eine Gleichheit sehen, Ahura Mazda und dieser heilvolle Geist sind miteinander identifiziert. Und deswegen, wenn wir jetzt von Sassaniden sprechen, haben wir dann mit einer anderen iranischen Sprache zu tun. Das ist Mittelpersisch und in dieser Sprache entwickelte sich das Wort Ahura Mazda zu Ohrmast. Und Engrameinu, dieser der böse Geist, zu Ahriman. Wir haben Ohrmast und Ahriman. Und diese beiden sind jetzt Zwillinge. Einerseits Ohrmast und einerseits Ahriman. Und suchte sich jetzt sozusagen diese Tradition, diese Theologie nach einem Ursprung. Und was besser als Ewigkeit? Der Zoroastrismus hatte ein Konzept für Ewigkeit. Und das setzte sozusagen als Ursprung der Dialektik, der Dualität zwischen Ahriman und Ohrmast. Und in diesem Mythos wird so erzählt, okay, es gibt Ewigkeit und ich interpretiere jetzt die mythische Sprache eher in einer philosophischen Sprache. Ich würde sagen, wenn die Ewigkeit sich in die Zeitlichkeit umwandelt, dann entstehen Gegensätze als Ursprung, als Urprinzipien. Einmal Ohrmast und einmal Ahriman. Und sie werden als Zwillinge dargestellt, die aus dem Bauch von Sorwan als Ewigkeit heraustreten. Und wie Sie erwähnt haben, okay, es geht um die Herrschaft. Und dieser Sorwan sagt, okay, ich gebe die Herrschaft der Welt dem erstgeborenen Sohn. Aber dieser Ahriman macht einen Trick und kommt als Erster auf die Welt, was eigentlich nicht nach der Ordnung vorgesehen wurde. Und deswegen war dieser Sorwan, die Ewigkeit, gezwungen, dem erstgeborenen Sohn die Herrschaft der Welt geben, aber dann für eine bestimmte Zeit, für eine begrenzte Zeit. Und daher kommt sozusagen diese Vorstellung im Zoroastrismus, dass die Welt zeitlich begrenzt ist, für 9000 Jahre oder in einer anderen Version 12.000 Jahre. Und dann sagt, okay, Ahriman, du bist König dieser Welt für diese Zeit, aber über dich herrscht Ohrmast. Und dann Ohrmast ist auch anschließend an dieser Zeit, wo diese Zeitlichkeit aufgehoben wird, dann ist Ohrmast König der Welt. Das heißt, wir haben eine Herrschaft für zwei Sphären. Einmal können wir dann sagen, Immanenz, das ist dieser Welt, die mehr oder weniger auch von Ahriman beherrscht wird. Aber dann haben wir eine Sphäre der Transzendenz und das ist nur eine Sphäre von Ahura Mazda, wo dort sozusagen die Ordnung von Ahura Mazda herrscht.
Also zurzeit herrscht der schlechte Geist?
Das kann man wohl von alles, was wir wahrscheinlich jetzt in unserer Umgebung sehen, schon auch so sagen.
Gut, es könnte natürlich noch schlimmer werden, aber ja, das ist genau, hoffen wir nicht. Das bedeutet, dass im Zoroastrismus schon, wie auch im Christentum zum Beispiel später, es so eine Idee gibt von irgendwann ist diese Zeit vorbei und dann beginnt eine andere. Ist ja, gibt's ja im Christentum zum Beispiel auch mit dem jüngsten Gericht irgendwann werden alle gerichtet. Also es gibt so eine Idee von einem, ja, Ende der Welt beziehungsweise Ende dieser Zeit.
Absolut, genau. Das ist eine Idee, die interessanterweise auch in Religionskontakt zwischen Zoroastrismus, Judentum und Christentum entwickelt wurde. Vor allem, sollte man sagen, eher in der achämenidischen Zeit zwischen Judentum und Christentum und beginnt erstmal von der individuellen Eschatologie. Das heißt, man denkt an Zeitende nur für ein Individuum. Was passiert mit mir nach dem Tod? Ja, und das ist eine Frage, die in dieser Zeit gestellt wird und daraus eine Seele-Konzeption entsteht. Ja, ich begrenze mich nicht nur in dieser Welt und auf meinen Körper, sondern es gibt einen anderen Teil in mir als Mensch, die Seele, die den Körper überlebt und weitergeht und weiterlebt. Man hat auch ähnliche Konzeptionen auch in Griechenland, mehr oder weniger auch um diese Zeit. Das heißt, man konnte diese achämenidische Zeit für die Entwicklung dieser Ideen, dieser eschatologischen Ideen schon ausmachen. Dann erstmal ist die Idee, okay, es gibt ein Ende für Menschen und die nach der zoroastrischen Zeitkonzeption gibt es keine Wiedergeburt, wenn einmal man gestorben ist, dann wenn man, und dann kommt das Konzept, das Konzept von Paradies und Hölle. Ja, wenn jemand tugendhaft ist, dann geht ins Paradies, wenn nicht in die Hölle. Und diese Konzeption hat man schon in den Texten aus der Achämenidenzeit, sagen wir mal Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus. Und dann, interessanterweise, finden wir wenig über Spekulation über das Ende des Universums oder Ende der Welt. Ja, das heißt, darüber hat man sich wenig Gedanken gemacht. Wahrscheinlich als immerwährend hat man die Welt erstmal so betrachtet. Diese zoroastrische Ideen kommen durch Judentum ins Christentum. Erstmal sozusagen individuelle Eschatologie von Zoroastrismus ins Christentum. Und im Christentum entwickelt sich diese kollektive Eschatologie. Ja, was passiert mit uns allen am Ende der Welt? Und interessanterweise hat Zoroastrismus dann diese Idee zurückgenommen vom Christentum, dass sich auch eine Idee über Weltende im Zoroastrismus in späteren Texten findet. Man spricht genau von dieser Zeit Spanne 9000 oder 12.000 Jahre lang, aber es gibt ein Ende. Und wie diese Zeit oder Zeitlichkeit sich aus der Ewigkeit entwickelt hat, geht auch am Ende wiederum zurück in die Ewigkeit. Die Zeitlichkeit wandelt sich wieder um in die Ewigkeit und alle Menschen inklusive diejenigen, die Seelen, die in der Hölle waren, kommen dann in die Ewigkeit des Ahura Mazda und leben mit ihm in seiner Gegenwart. Das heißt, das Konzept von Hölle im Zoroastrismus ist zeitbegrenzt, im Gegensatz zu anderen Religionen. Das heißt, wir haben Hölle eigentlich nur bis zur Weltende. Zum Beispiel im Islam ist umgekehrt. Ja, man hat vom Weltende an ein Paradies und eine Hölle. Ja.
Wer kommt denn dann da rein? Also wenn Sie jetzt sagen, die Hölle ist nur begrenzt, ist es dann laut dem Zoroastrismus und vielleicht auch schon laut etwas, was in den Gathas steht, wie soll man denn leben? Vielleicht mal so gefragt, welche ethischen, welche moralischen Aspekte tauchen da schon auf?
Genau, das ist, muss man auch so sehen, dass genau diese Konzeption wurde natürlich mit einer moralischen Idee dann verbunden. Natürlich muss man auf einer moralischen Weise leben, damit man ins Paradies kommt. Und deswegen ist diese Lehre auch mit einer Moral verbunden, die interessanterweise sich auch in den Gathas findet. Allerdings wahrscheinlich anders, auf einer anderen Dimension. Es gibt wiederum eine Triade im Zoroastrismus. Wie ich gesagt habe, findet sich auch in den ältesten Texten, in gathischen Texten. Die Zoroastrier sprechen von der Triade guter Gedanke oder gutes Denken, gutes Wort und gute Tat. Diese drei sind immer verbunden miteinander. Und gute Tat hat die höchste Stelle. Das heißt, wenn das Gute sich in dieser Welt tatkräftig realisiert, hat man am höchsten beigetragen zum Ahura Mazdas Werk in dieser Welt. Das heißt, und was eigentlich dann bemessen wird, ist dieser Beitrag. Wir haben eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um beizutragen zum Gewinn von Ahura Mazda, von Ormazd gegenüber Ahriman. Ja, diese zwei Kräfte sind im ständigen Kampf gegeneinander. Ahura Mazda oder Ormazd gegenüber Ahriman gezwungenerweise, weil Ahura Mazda möchte nicht kämpfen, ist Gute. Ahriman aber von seiner Natur heraus möchte immer vernichten. Und deswegen der dualistische Kampf zwischen den beiden Kräften. Und wenn jemand beiträgt zur ahurischen Kräften, dann eigentlich ist auf der guten Seite, umgekehrt auf der schlechten Seite. Als Beispiel kann man wirklich sehr unterschiedliche Sachen, es kann rituell sein, zum Beispiel, ich muss gewisse Gebete rezitieren während der Tag, ich muss mich gegenüber Nicht-Zoroastrier so oder so verhalten, aber ein wichtiger Moment besteht in Reinheit, dass ein Zoroastrier sich rein halten muss. Und wenn wir jetzt rein sagen, zum Beispiel für diese vormoderne Zeit, müssen wir das nicht internalisieren, das rein in Gedanken oder nicht, das wurde auch später passiert, aber es geht wirklich um körperliche Reinheit oder besser gesagt um die Markierung von einem zoroastrischen Körper, von einem nicht-zoroastrischen ahrimanischen Körper. Ja, diese Ahriman gibt es auch in dieser Welt, hat Anzeichen, zum Beispiel eine Leiche, weil Tod von Ahriman kommt, ist eine Leiche eine Verwirklichung von Ahriman in dieser Welt. Und ein Zoroastrier darf nicht mit einer Leiche in Kontakt kommen. Reinheit ist in dem Sinne die Markierung von einer Leiche oder von einer Unreinheit in vielen verschiedenen Formen, die man sich zum Beispiel vorstellen kann. Alle Materialien, die aus dem Körper heraustreten, sind eigentlich Unreinheit, weil diese Einheit des Körpers durcheinander bringen. Man muss sich so denken, dass der Körper eine Einheit darstellt und diese Einheit muss ausbewahrt werden. Und an allen Momenten im täglichen Leben, die wir gezwungen sind, diese Einheit durchzubrechen, dann kommen wir in Kontakt mit Unreinheit. Und dafür gibt es Regularien, damit umzugehen. Ja, man ist gezwungen zu urinieren, kommt man mit Unreinheit in Verbindung, aber muss man das einrahmen in einem Moment, das als solches markiert ist, und vorher und nachher ist man rein, aber man muss in diesem Moment reinkommen, weiß man bewusst, das ist unrein, und dann wieder rauskommen. Das heißt, wird rituell eingerahmt. Ja, wenn die Zoroastrier zum Beispiel, sind, wiederum ein anderes Merkmal von Zoroastrismus ist die Bekleidung. Die Zoroastrier tragen einen Gurt, und in allen reinen Momenten im Leben muss ein Zoroastrier diesen Gurt tragen. Über einen Shirt, der Sutra genannt wird, dieser Gurt nennt sich Kusti. Und um diese Momente zu markieren, dass man unrein ist, wird ihn, gurtet man sich aus als Zoroastrier, ist man in diesem Moment der Unreinheit und wieder gurtet sich ein. Das heißt, wird wieder, man kann sich so vorstellen, in einem Moment wird man zu Nicht-Zoroastrier im unreinen Moment und dann wieder zu Zoroastrier im reinen Moment. Das heißt, Reinheit ist wiederum ein sehr wichtiges Merkmal für Zoroastrismus. Und das besonders auch im Moralgedanke eine wichtige Rolle spielt.
Was müsste man vielleicht noch nennen an Handlungen, die auszuführen sind?
Welche Handlungen meinen Sie?
Also die, um Ahura Mazda quasi zu unterstützen. Also welche, wenn Sie gesagt haben, die Handlungen sind wichtiger als die Worte und die Gedanken, würde mich noch interessieren, gibt es noch Dinge, die Ihnen so früh schon gesagt werden, die wichtig zu tun sind oder zu unterlassen sind vielleicht auch?
Als Handlungen, vor allem diese rituelle Handlungen muss man schon sehr ernst nehmen, besonders für die frühere Geschichte sind solche Handlungen, rituelle Handlungen ganz wichtig, dass man Rituale selbst vollzieht und aber auch unterstützt, weil viele Rituale von Priestern vollzogen werden und deswegen muss man sozusagen die Priester unterstützen, damit sie diese Rituale durchführen. Das sind eher rituale Handlungen. Aber als andere Handlungen, die interessanterweise mehr oder weniger fallen mir die Sachen, die schon mit Ritual zu tun haben. Aber man kann zum Beispiel diese dualistische Weltanschauung wird auch übertragen auf wirklich die ganze Natur. Ja? Einige Tiere sind ahurisch, gut, und einige sind schlecht, sind die Erscheinungen von Dämonen. Zum Beispiel Schlange, Skorpion, solche Tiere sind Erscheinungen von Dämonen. Und je mehr man von diesen Erscheinungen tötet, von diesen dämonischen Tieren tötet, desto mehr dann trägt man wiederum zur ahurischen Welt. Ja, das heißt, hier wiederum das dualistische Weltbild kann man an jeder Ecke sehen, wie dann auch die Natur so gesehen wird.
Ist das dann auch der Grund, ohne dass wir da jetzt total tief reingehen können, warum das für Friedrich Nietzsche irgendwann interessant wird? Also, dass dieses dualistische Weltbild und diese Entstehung von Gut und Böse ist ja etwas, was Friedrich Nietzsche vor allem in der Genealogie der Moral ja beschreibt. Aber im Zarathustra macht er das ja dann ja nochmal neu oder beziehungsweise nimmt Zarathustra als seine eigene Figur, die dann so lange auf dem Berg verweilt hat und dann zurück zu den Menschen kommt und irgendwie ein neues Menschenbild präsentieren will. Und da geht es bei Nietzsche ja auch ganz oft um diese ja, diese Überwindung von Gut und Böse quasi oder diesen alten Strukturen. Ich glaube, es ist nicht ganz klar, warum, also woher Nietzsche das hatte mit Zarathustra, aber das ist dann wahrscheinlich der Grund, weil er in ihm vielleicht das früheste Postulieren von dieser Weltsicht sieht, dieser Welteinteilung in Gut und Böse.
Ich vermute auch so. Das ist wirklich, was Zoroastrismus auch in dieser Zeit dafür sehr berühmt ist, das dualistische Weltbild. Ja? Das als Prinzipien, das ist nicht jetzt, dass wir ein Prinzip Gut und Böse eher kosmogonisch und kosmologisch gegeneinander haben. Das ist der Ausgangspunkt. Über Zarathustra, wie Sie gesagt haben, nutzt Nietzsche das Wort Zarathustra eher nur zur Bezeichnung einer Figur, einer denkenden Person, eines Philosophs. Eines Philosophen natürlich in dem Sinne funktioniert, aber diese philosophischen Gedanken, die im Buch vorkommen, haben natürlich nichts mit den Inhalten in der zoroastrischen Texte zu tun. Das heißt, auf jeden Fall, interessanterweise hat Nietzsche Zarathustra so genutzt, wie die zoroastrische Forschung darüber heute denkt, eigentlich eine Figur. Aber in den zoroastrischen Texten ist eine andere Figur als in diesem Text. In diesem Text eher eine philosophische Figur, in den gassischen Texten eine Dichter-Priest-Figur. Aber genau, muss man vor allem, wie Sie gesagt haben, der Dualismus und die dualistische Weltanschauung ausschlaggebend betrachten für die Verwendung der Zarathustra-Figur bei Nietzsche.
Ist das, wie ist das in der Forschung? Denkt man, das ist das erste Mal, dass das so in der Menschheitsgeschichte postuliert wird, diese dualistische Weltanschauung mit Zarathustra damals?
Ich kenne das für indo-iranische Zeit auf jeden Fall so betrachten. Natürlich haben wir in verschiedenen Religionen auch vielen ethnografischen Dokumenten schon diesen Gegensatz. Ja? Man kann Licht und Finsternis, Tag und Nacht. Natürlich, diese Phänomene waren für Menschheit sehr prägend. Aber ich würde sagen, dass man diese als eine dualistische Grundlage genommen hat, ja, dass Prinzipien sind, die dialektisch funktionieren und dualistisch, dass die Welt dualistisch aufgebaut ist, würde ich auch sagen, das ist wahrscheinlich zum ersten Mal, dass in dieser Form formuliert wurde, findet man in den zoroastrischen Texten.
Was ist denn jetzt noch eigentlich, das fällt mir jetzt ein, dass wir das gar nicht richtig angesprochen haben, das Avesta, also die Gathas haben wir angesprochen und das Avesta ist ja der wichtigste oder quasi die wichtigste Textgruppe im Zoroastrismus, aber das ist mehr als die Gathas, richtig?
Absolut, genau. Ja, Avestisch ist der Name einer Sprache, einer altiranischen Sprache, die im Osten des iranischen Plateaus gesprochen wurde, das heißt im heutigen Afghanistan, Tadschikistan, in Zentralasien in dem Sinne, werden diese Texte lokalisiert. So genau wissen wir nicht, wo wirklich diese Texte entstanden sind, aber die Sprachtopologie sagt uns, dass diese Sprache eher aus dem Ost-Iran kommt. Okay, von dieser Sprache haben wir zwei Gruppen von Texten. Eine altavestische Texte, ältere Texte, sind die Gathas aus dem Ende des zweiten Jahrtausend vor Christus. Und die zweite Gruppe, die meisten Texte der avestischen Sprache stammen aus einer Zeitspanne zwischen 9. und 3. Jahrhundert vor Christus. Und wiederum, diese Texte, wie die gathische Texte, sind vor allem Hymnen, sind rituelle Texte, Liturgie, die auch in Ritualen vorgetragen wurden. Und genau Ritual hatte als ein Mechanismus funktioniert, um diese Texte zu tradieren. Ansonsten hatten wir diese Texte nicht. Das heißt, die Tradition hat Mechanismen geschafft, um diese Texte weiter zu tradieren.
Bei den Veden gibt es das auch mit diesem Auswendiglernen, ne?
Genau, Auswendiglernen in Ritualkontrollmechanismen, dass die Texte genauso rezitiert werden, wie man das gelernt hat. Das heißt, es gibt mehrere Priester, die Texte rezitieren. Aber es gibt einen Priester oder besser gesagt eine Priesterfunktion, die die Aufgabe hat, die anderen zu kontrollieren. Und wenn sie falsch rezitieren, wird das Ritual null, muss man dann wieder vom Anfang an beginnen. Das heißt, diese Kontrollmechanismen haben dazu geführt, dass die Texte, wir können nicht mit Sicherheit sagen, so genau wie früher, aber mit großer Wahrscheinlichkeit einigermaßen mit wenigen Veränderungen tradiert wurden. Wir wissen auch von Veränderungen, die absichtlich in den Texten gemacht wurden, aber die besonders Sprachvergleich zeigt uns, dass die Texte auch als ein System so tradiert wurden, wie man von einer ostiranischen Sprache in der altiranischen Zeit erwartet. Und das ist wiederum ein anderes Merkmal von Zoroastrismus, sozusagen avestische Liturgie, dass die Liturgie in der avestischen Sprache funktionieren muss. Auch heute, wenn die Priester heute im Iran oder in Indien Rituale vollziehen, die Liturgie ist in der avestischen Sprache.
Liturgie ist der Ablauf des Rituals.
Das heißt, man versteht von diesem Text kaum, auch Priester nicht, aber wird auf dieser Sprache als eine liturgische Sprache der Text vollzogen und rezitiert.
Weil diese Sprache selbst was Heiliges hat?
Besser gesagt, weil die Texte, die man für heilig in Anführungszeichen betrachtet hat, auf dieser Sprache verfasst wurden. Das heißt, irgendwann, sagen wir mal Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus, hat man diese garsische Texte für heilig gehalten. In dem Sinne, dass wurden sie nicht mehr geändert. Das muss genau so sein, wie es sein. Nennen wir das kanonisiert. Und in dem Sinne war der Text in dieser Sprache für etwas Besonderes. Und dann wurden deswegen dann die Texte, die in dieser Sprache verfasst wurden, dann auch weiterhin in Rituale rezitiert wurden.
Jetzt haben wir es ja gerade schon von alten Sprachen, die schwer verständlich sind, noch. Das sind sehr alte Texte, über die wir jetzt geredet haben. Haben Sie einen Lektüre-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man sich mal mit dem Avesta beschäftigen will, wenn man sich mal mit den Gathas beschäftigen will? Würden Sie empfehlen, da mal reinzulesen, oder ist das alles so kompliziert, dass es eh unverständlich ist und sollte man zum Beispiel mit Sekundärliteratur lieber anfangen?
Das Problem ist, dass wir eigentlich keine Übersetzung in dem im engeren Sinne von besonders von garsischen Texten haben. Wir haben nur Interpretationen verschiedenen Forscherinnen und Forscher. Jede Übersetzung von diesen sehr rätselhaften Texten ist eine Interpretation. Ohne Interpretation funktioniert das nicht. Und daher liest man nicht die Gatha, sondern die Ansicht dieser Forscherin, dieses Forschers auf die Gathas. Das ist das Problem. Wenn man das sich bewusst ist, so zum, dass man so reingeht, weil eigentlich die Texte in der originalen Sprache nicht zugänglich sind, kann man sich auch mit verschiedenen Übersetzungen befassen. Allerdings muss man unterscheiden zwischen mehreren Übersetzungen, die in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden von unterschiedlichen Forscherinnen und Forschern, und eine ältere Ansicht auf diese Texte vor 1959. Ja? Das heißt, dieser 1959 war eine Perspektivewechsel auf die avestischen Texte, dass die nicht mehr Prediger des Zarathustra seien, sondern Ritualhymnen adressiert an Götter. Und deswegen sollte man eher die modernere Übersetzungen lesen. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Texte auch in der Übersetzung nicht so leicht zu verstehen sind. Deswegen wäre wahrscheinlich doch besser von einer Sekundärliteratur zu beginnen. So eine Einführung in Zoroastrismus, ein wirklich Werk, das wissenschaftlich sehr wertvoll ist und auch öffentlich zugänglich ist, ist Encyclopaedia Iranica. Das Werk ist im Internet einfach zugänglich und die Artikel wurden von besten Forschern in dem jeweiligen Feld geschrieben. Und daher konnte man sich dort eher Hilfe holen. Natürlich, ein Enzyklopädie-Artikel ist auch nicht so einfach zu lesen, ist wiederum dicht. Trotzdem findet man auch Verweise auf weitere Literatur. Wenn man sich ein bisschen wissenschaftlich damit befassen kann, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich die beste Adresse, wo man auch die Begriffe, auch diese verschiedenen Perioden, verschiedene Rituale, verschiedene Merkmale, Lehrinhalte dort durchfindet als Artikel und kann man ein bisschen durchlesen.
Und dann würde mich am Ende noch interessieren, was die Forschungsfrage ist, die Sie gerade so am meisten beschäftigt. Wo sitzen Sie gerade dran?
Genau, die individuelle Eschatologie, die eigentlich die Formierung der individuellen Eschatologie, wann wir dann von der individuellen Eschatologie in dem Sinne sprechen können, dass jedes Individuum, das heißt nicht nur Priester, sondern auch Laien Zoroastrier darüber verfügen, ins Jenseits zu kommen, postmortal. Das heißt, wir haben eine Periode im Zoroastrismus, dass die zoroastrischen Priester in Kommunikation mit der Transzendenz kommen, im Ritual, im täglichen Leben. Aber das wird in unseren jung-avestischen Texten auf das postmortale Leben projiziert. Allerdings ist die Frage, haben wir das in dieser Zeit für alle Zoroastrier oder ist in dieser Zeit begrenzt immer noch für zoroastrischen Priester? Und ab wann entsteht diese sozusagen individuelle Eschatologie? Das ist natürlich auch für mehr oder weniger für unsere intellektuellen Geschichte interessant, wenn wir dann in dieser Form eine Moralisierung haben, die durch eine Idee von postmortalen Leben natürlich institutionalisiert wird und dadurch kontrolliert wird. Das heißt, diese Paradies-Hölle-Konzeption ist eher ein gesellschaftlicher Mechanismus, um in Abwesenheit von anderen Mechanismen, was wir heutzutage haben, wie zum Beispiel staatliche Kontrolle, in dem Sinne existiert er nicht. Natürlich kann Religion viel mehr leisten in solchen Gesellschaften, indem mit der Konzeption eines postmortalen Lebens dann die Moral kontrolliert. Ja, was ist gut und was ist schlecht und warum das Gute muss gemacht werden? Ja, warum müssen wir nicht stehlen? Ja, das kann nicht so einfach, können nicht andere gesellschaftliche Systeme leisten, aber Religion kann mit so einem System, zum Beispiel mit einem postmortalen Leben, dann leisten. Das ist eine interessante Entwicklung, die man in dieser Zeit findet. Und ich beschäftige mich gerade mit dieser Frage, ob wir in den jung-avestischen Texten diese Entwicklung sehen können, inwieweit ist wirklich Initialphase, ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen, aber wie inwieweit hat sich entwickelt in dieser Zeit. Mhm.
Spannend. Dann bleibt mir nur noch, Herr Resanier, Ihnen sehr zu danken für dieses Gespräch und diese Einblicke in Zarathustra, den Zoroastrismus und auch Ihre Forschung.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen für diese Möglichkeit, dass ich mit Ihnen und auch Zuhörerinnen und Zuhörer gesprochen konnte.
Und genau, das war's mit dieser Folge. Wir dann hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.